obdachlos und trotzdem sexy.
Meine Oma hat immer gesagt, Amati Graslice, die haben früher den ganzen Ostblock bedient. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obdachlos und trotzdem sexy, eurem Wissensmitmach-Mittelklasse-Podcast, wie immer pünktlich zum Donnerstag mit einem sehr freshen Intro, komme ich vielleicht gleich noch drauf, auf die Bezugnahme, wieso, weshalb, warum. Denn ein ganz besonderer Gast ist heute mal wieder da und zwar zum zweiten Mal erst oder überhaupt, wie auch immer, das spielt ja keine Rolle, das ist der Fantasie überlassen, wie man das einordnet. Zum zweiten Mal da und zwar der liebe Erik aus dem Großraum Berlin. Ich sage erstmal kurz Hallo, hi.
Hallöchen.
Der Erik. So, Erik war, und das mache ich zum Beginn auf jeden Fall schon mal direkt, wer da jetzt Bock hat, sich vielleicht die erste Folge anzuhören, die wir schon mal zusammen aufgenommen haben, das ist ja oftmals ganz hilfreich in Bezug auf das, was jetzt noch kommt, der kann das gern machen. Das war Folge 37 des Podcasts Obdachlos und trotzdem sexy. Also hört gern rein, Folge 37, die erste Folge, die wir aufgenommen haben, vor etwas mehr als einem Jahr. Hier bei mir im schönen Jena. Und auch da sitzen wir jetzt wieder, denn so wie mich der Dennis zuletzt besucht hat und der James zuletzt besucht hat, besucht mich auch der liebe Erik gerade mal wieder hier in Jena. Er ist quasi weit angereist. Also nochmal, hi. Erik, wie geht's dir? Was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her?
Also ich weiß ja nicht, was ich in Folge 37 schon erzählt habe.
Weiß ich auch nicht. Oder nicht mehr.
Im Großraum Berlin, ja, Brandenburg, ist es eher im Speckgürtel?
Der Speckgürtel?
Da habe ich ein kleines Häuschen und bin da sehr glücklich.
Ja, kurz und knapp. Ja,
Alter, Penislänge?
Müssen wir nicht alles.
Nee, pass auf, lassen wir heute, wa?
Aber eine ganz entscheidende Frage. Es ist ja nicht so, dass ich dich genervt habe, hier unbedingt hier bei mir aufzuschlagen. Das heißt, du bist aus freien Stücken hierher gekommen, hierher gefahren und hast gesagt, lass mal noch eine Folge Podcast aufnehmen. Was treibt dich dazu?
Jena ist fantastisch.
Ja?
Findest du? Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich sehr beschaulich. Sehr schön.
Das ist es.
Ich bin sehr gerne hier. Also von daher war es auf jeden Fall schon wieder eine Reise wert. Und ich habe heute die weltbeste Currywurst gegessen. Wie ist der Laden? Machen wir Werbung?
Da können wir, ich wollte gerade sagen, können wir kurz Fritz Mitte.
Werbung ein.
Werbung Ende. ja, das können wir machen. Fritz Mitte. Mittlerweile gibt es da auch ein paar mehr Restaurants hier in der Stadt und auch in einer anderen Stadt noch eine Filiale, soweit ich weiß. Aber ja, groß geworden als kleiner Eckkiosk, als kleiner Eckimbiss. Und ja,
eine kulinarische Raffinesse.
Die beste Currywurst.
Was habe ich genommen? Mango Chili? Nee, was war das?
Oh, das war was ganz Verrücktes. Die Mayo habe ich vergessen.
Ach, die Mayo war mit Mango. Nee, das Curry.
Nee. Das Curry ist immer das Gleiche. Also, beziehungsweise das Curry ist entweder scharf oder mittel. Die Mayo ist unterschiedlich. Das war was ganz Verrücktes. Kannte ich noch gar nicht.
Dann habe ich mir das jetzt eingebildet. Curry mit Mango-Geschmack. Okay.
Naja, so oder so ähnlich.
Es war sehr gut. Auch die Pommes. Sensationell.
Das sind, glaube ich, so diese, wie sagt man, belgische Pommes, sagt man immer, glaube ich, zu diesen. Ja, ja.
Die so richtig. Mit, so einen dicken mit Haut.
Ja, mit Haut. Ja, das Haut hin quasi. Ja, cool. Ja, dann willkommen. Genau, wir sind quasi heute schon so ein bisschen durch die Stadt getigert im Rahmen unserer zeitlichen Möglichkeiten und wetterbedingten Möglichkeiten. War doch sehr knackig und frisch heute. Aber das hat der Stimmung keinen Abbruch getan. Und jetzt sitzen wir hier, haben auch gar keine Pläne oder Ideen, ob wir sonst noch irgendwas anstellen oder nicht, aber das macht ja auch gar nichts, denn jetzt sitzen wir hier. Und lass uns doch mal beim Urschleim anfangen. Wie war denn die Fahrt?
Also mit der DB war alles noch okay. Und dann, wie hieß der?
Abellio.
Wilde Verein Abellio.
Irgendwie Abellio, ja.
Ich habe es mit Labello verwechselt. Labello, egal. Ich hatte 20 Minuten Verspätung und der liebe Mike fror, bitterlich.
Es ging. Es war auszuhalten. Aber Abholservice war halt oder ist halt immer mit inbegriffen. Ja. Ja, krass, jetzt bist du zum ersten Mal hier in meiner neuen Wohnung. Das ist ja auch nicht so weiter, also ist jetzt nichts so krass Neues, ist einfach eine andere Wohnung. Gibt ein paar Sachen, die ich hier vorbereitet habe auf meiner schlauen Liste, die ich dich auf jeden Fall ausfragen mag. Mhm. Und ein paar Rubriken, die ich hier mit dir abfrühstücken möchte, in Anführungszeichen Rubriken.
Nein.
Aber wir haben uns im sogenannten Off das Wort nenne ich sehr gerne, im sogenannten Off haben wir uns vorhin darüber unterhalten, dass wir doch heute mal so ein kleines bisschen ernster sein könnten, ernster werden könnten. Natürlich immer mit einer gewissen Packung Humor auch, denn
Wir mischen das.
Wir wollen ganz gerne so ein bisschen auch mal über psychische Gesundheit reden und alles, was da dazugehört im Rahmen unserer Möglichkeiten und im Rahmen der Zeit, die wir hier überhaupt nur haben. Denn wie man vielleicht weiß, ist das ja ist eine never-ending Story. Man kann da wochenlang drüber reden, klar. Also wir gucken mal, ob wir uns da irgendwie zeitlich irgendwie hier zurechtfinden, euch da so ein bisschen was zu erzählen.
Ich komme auch gerne nochmal ins beschauliche Jena, Mike.
Das können wir natürlich so oder so dann auch nochmal aufgreifen. Was mich jetzt so am meisten interessiert, wollen wir jetzt mit der Tür ins Haus fallen oder wollen wir vielleicht vorab noch was Freudiges anstimmen?
Wie du möchtest.
Wie ich möchte.
Wir können auch nochmal über Amati quatschen.
Krass, Liedchen.
Deine Einleitung.
Ja, genau.
Da habe ich nämlich auch noch was zu erzählen. Oder ich habe es letztes Mal schon erzählt, ich weiß es gar nicht mehr.
Das weiß ich tatsächlich seit
auch. Ich glaube, ich habe nicht die Firma benannt. Ich habe nur erzählt, dass ich damals mal ein Schlagzeug gefunden hatte.
Ja.
Glaube ich, wie alles begann. Ich glaube, so war das.
Ja.
Und es war tatsächlich auch ein Amati.
Ah, krass.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, krass. Ja, die Einleitung nämlich von, hat meine Oma bestimmt wirklich mal gesagt, Amati aus Kraslice, tschechischer Grenzort, also an der deutschen Grenze und von Tschechien aus gesehen an der tschechischen Grenze. Genau, Amati aus Kraslice, also ich weiß gar nicht, ob das nur Instrumentenhersteller, aber wahrscheinlich schon, aber da gibt es auch Saxophone und allen möglichen Mist, habe ich im Internet herausgefunden. Und
ist das so, ja? Waren die so breit aufgestellt, ja?
Die haben auf jeden Fall, habe ich Blechblasinstrumente auch gesehen, ansonsten so tief in die Materie bin ich gar nicht eingestiegen, aber es gab auf jeden Fall auch außerhalb von Drums andere Instrumente.
Also ich kannte die nur bei der Herstellung von Kesseln und...
Ich weiß auch nicht, ob es außerhalb der Blasinstrumente noch was gibt, aber ja, vielleicht google ich nachher nochmal. Wir werden sehen. Und ja, und da ist mir letztens so ein bisschen was, hier ins Haus geflattert aus dieser Firma. Zum Beispiel habe ich jetzt hier als Dekorationsobjekt eine kleine Stand-Tom oder zwei Stand-Toms der Firma Amati aus Kraslice stehen als Pflanzhocker sozusagen, als Hocker.
Ja, mach mal ein Foto, lad hoch. Also ich finde es total dekorativ.
Mach ich. Aber da brauche ich Tageslicht.
Ich muss das unbedingt kopieren.
Ja, du bist tatsächlich dann schon mindestens die zweite Person, die gesagt hat, sieht geil aus. Da hätten wir, glaube ich, auch eine Idee bei uns zu Hause. Also ja, ich finde es wirklich super.
Ich habe in der Ecke schon einen Kontrabass zu stehen und an der Wand hängt eine Violine mit Bogen.
Kontrabass hatten wir auch in der letzten Folge.
Und die Gitarre meines Opas.
Ach, krass.
Mhm. So eine 50s. Halbresonanz, auch sehr dekorativ.
Oh, ich hatte heute auch das Thema mit einer Person, liebe Grüße. Ich habe die nur nicht mitgenommen, aber die ist vielleicht noch da. Die hole ich mir dann jetzt am Montag. Ich habe eine ganz, ganz alte Gitarre gesehen. Ich frage jetzt nicht wo, dann ist sie nämlich vielleicht weg. Ne, was Quatsch ist, weil die Folge kommt ja erst online, da habe ich die wahrscheinlich schon. Aber eine ganz, ganz alte Gitarre gesehen. Da ist unten so ein Metallbügel rum, in dem die Saiten gespannt sind.
Ja, ja, das ist bei der Gitarre meines
das
Großvaters.
Ist so, ja, mhm. Und da ist ein John Lennon Sticker drauf, vorne auf dem Korpus. Dieser John Lennon Sticker sieht so aus, als wäre das wirklich ein Sticker. Also als hätte man den exakt, weiß ich nicht, 69 da drauf geklebt. Und da dachte ich mir, oh, ich muss eigentlich diese Gitarre mitnehmen. Also diesen Sticker gibt es doch nirgendwo mehr. Und dann hab ich das aber nicht gemacht. Und jetzt bereue ich das so ein bisschen und hole mir vielleicht am Montag, und ich hoffe, sie ist noch da, diese Gitarre einfach hier ins Haus als Dekostück, auch allein wegen diesem John Lennon Sticker vorn drauf.
Also Instrumente immer, immer sehr dekorativ.
Ja.
Du musst mal zu mir kommen.
Unbedingt, und das ist super.
Nächstes Mal bist du dran.
Weil dann kann ich hier das nächste gleich abhaken, denn hier steht auf meiner schlauen Liste, steht ich besuche dich, was machen wir?
Auf jeden Fall suchen wir uns ein nettes Konzert, oder?
Ja.
Ja, was uns beide interessiert? Und ja, dann ziehen wir los.
Machen wir auf jeden Fall.
Weil da gibt es, also das ist immer ein Garant, also in Berlin ist ja immer was.
Ja, ja.
Da kannst du ja beinahe, also nach der Corona-Zeit nahm das wieder richtig Fahrt auf. Da kannst du beinahe jede Woche irgendwo hingehen.
Das ist schon cool und gut zu wissen. Ich will mich jetzt hier in dem Raum, Jena und Umgebung jetzt auch nicht beschweren. Bis Leipzig jetzt auch nicht so weit, aber das ist nochmal was ganz anderes.
Aber wir müssen auch nicht zum Konzert, wir können auch Boot fahren oder wandern gehen.
Ich glaube, das ist natürlich alles stark, auch Jahreszeiten, Tageszeiten, wetterabhängig, was wir da so, ja, wie es halt immer so ist.
Oder einfach nur im Garten sitzen und Bier trinken.
Also ich bin sehr gespannt. Du hast natürlich im Vergleich zu mir, klar, ich habe auch ein älteres Haus. Wir könnten jetzt auch aufs Dorf fahren und uns dort auch in den Garten setzen. Aber es ist halt, ne? Aber du hast halt ganz andere Möglichkeiten als ich hier in meiner Wohnung. Und natürlich hätte ich da auf alles Bock drauf. Du kannst mir gerne alles zeigen, was du da so
hast. Können auch noch ein paar Leute mehr einladen, dann wird es mal eine lustige Runde. Das machen wir auf jeden Fall. Lassen wir uns mal was einfallen.
Ja, Folge 100. Da brauche ich noch was Besonderes für Folge 100 dieses Podcasts. Ja, mal gucken. Aber nein, klingt gut. Ich habe das auf jeden Fall vor. Ich
bist, immer du bist vieles immer herzlich vor, eingeladen.
Das müssen wir auf jeden Fall machen. Genau. Vielleicht verbinde ich das gleich mit meinem Besuch im Bundestag bei der lieben Donata. Das ist ja jetzt auch spruchreif. Denn habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Die Folge mit Donata Vogtschmidt von der Linken. Wir haben ja vor der Bundestagswahl die Folge Podcast gehabt zuletzt und da haben wir ja nebenbei kurz so ein bisschen geplaudert und ich habe gesagt, ja, wie sieht denn das aus, wenn du es im Bundestag schaffst, darf ich dann mal vorbeikommen, lädst du mich ein, gibt es eine Führung und ja, sie ist jetzt im Bundestag, also herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle und ich bin da eingeladen und dann gibt es demnächst eine Führung im Bundestag. Genau, vielleicht verbinde ich das irgendwie, aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Hast du im Allgemeinen für keine Angst, wir kommen gleich auf die traurigen Themen noch zu sprechen. Es kommt niemand zu kurz. Hast du im Allgemeinen für dieses Jahr, das ist jetzt eine dumme Frage, weil wir uns gerade drüber unterhalten haben, wieder im sogenannten Off, hast du für dieses Jahr irgendwelche Konzert- und Festivalpläne?
Also fest, ich habe schon eine Karte fürs Protzen Open Air.
Krass, ich war da noch nicht, aber man kennt das vom Namen.
Das ist Brandenburgischen, ja doch. Auf halber Strecke Richtung Magdeburg.
Ja.
Möchte ich meinen? Eine Stunde von Berlin weg in etwa.
Okay.
Protzen Open Air. Der Name verrät schon in dem kleinen Ort Protzen. Das gibt es schon seit, glaube ich, möchte, oh, hoffentlich hören das jetzt nicht die Veranstalter. Ich glaube, es gibt es jetzt schon 25 Jahre, möchte ich meinen. Mhm, ja. Ich durfte da auch schon 2 oder 3 Mal auftreten. Mhm. Ist gedeckelt bei 1000 Gästen. Sehr familiär. Ah, okay, man trifft da eigentlich alles aus Berlin und Umgebung. Da trifft man sich schon seit Jahrzehnten.
So was gibt es bei uns auch. So ein 1000-Mann-Ding.
Richtig quasi. Hübsches, kleines Ding. Kann ich nur empfehlen. Ist aber auch relativ schnell, ist wahrscheinlich jetzt schon ausverkauft.
Mit Sicherheit, ja. Das ist bei uns,
unserem
Ding hier auch so. Bei uns ist das Cornegal Moschus Open Air. Das ist auch auf 1000 Leute und immer direkt weg.
Aber Tageskarten gibt es immer noch an der Abendkasse.
Ja, okay.
Das funktioniert wohl immer noch. Das hatte ich letztes Jahr auch gemacht. Da wollte ich bloß einen Tag bleiben.
Ja.
Hat mir gereicht. Und für dieses Jahr habe ich das Komplettpaket. Und gleich mit mehreren Leuten auch schon verabredet. Also es wird wieder eine schöne runde Nummer.
Sehr gut. Sehr gut. Nee, gefällt mir. Protzen. Und sonst gibt es irgendwas Verrücktes noch?
Naja, Partisan interessiert mich dieses Jahr vom Billing.
Ja.
Eigentlich war der Plan, ich hatte mich schon mit dem lieben Ulf verabredet, mal wieder das Brutal Assault anzusteuern. Weil es auch immer ein sensationelles Billing hat. Und auch die Rahmenbedingungen passen einfach unfassbar gut. Aber momentan haut mich das Billing noch nicht so vom Hocker. Also mal gucken, was da noch kommt. Aber Partisan finde ich jetzt schon viel interessanter. Es ist auch ein bisschen frischer geworden. Die haben sich ein bisschen besser, ein bisschen breiter aufgestellt. Der gute Jane, der hat dazugelernt. Grüße gehen raus. Hört der Jane zu?
Nee, aber vielleicht kann ich ihn an dieser Stelle irgendwie markieren und vielleicht hört er sich's dann mal an. Die Chancen stehen also gar nicht so schlecht, dass wir uns so oder so auch im Sommer mal über den Weg laufen.
Klar.
Vielleicht auf dem einen oder anderen Event oder auch wenn nur einem, dann trotzdem besser als gar nicht zu sehen. Ja, ich bin sehr gespannt. Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Und hab da, wir müssen ja jetzt nicht hier wieder eine Stunde über Musik reden, haben wir ja auch gar nicht vor. Und haben wir, glaube ich, auch viel in Folge 37 schon gemacht. Aber ich würde ganz gerne noch, wenn wir einmal in der Schiene sind, magst du mir verraten, auf welches das letzte Konzert ist, auf dem du warst? Einfach so aus Interesse.
Was war das letzte?
Jetzt muss ich, du darfst doch lügen. Ich kann sehr schlecht.
Nee, ich bin immer so schnee. Ich werde auf keinen Fall lügen. Ich bin immer so schlecht darin.
Oh, deine Nase wächst.
Ich habe ja noch gar nichts gesagt.
Ach so, dann hat es andere Gründe.
Du wächst die schon vorher, bevor ich anfange zu lügen. Ja? Ja. Oh, das hat mir auch noch keiner gesagt. Okay, abgespeichert. Ich muss ein bisschen achtsamer sehen. Wo war ich? Mir fällt es jetzt gerade wirklich nicht ein. Doch, klar, Defeated Sanity in Rostock. Mhm. Oh. Die hatten leider, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Die sollten eigentlich, weil es ja Heimspiel, weil die Band kommt ja eigentlich aus Berlin, kann man sagen. Mhm. Also jetzt ist nur noch ein Bandmitglied Berliner, das Gründungsmitglied. Lille Gruber, Grüße dahin. Lille, du musst mal den Podcast hören. Ich verlinke das mal.
Gut.
Und dann kann ich ein bisschen was erzählen über das schöne Konzert und dann kann er da mal reinhören.
Ja.
Freut er sich. Ja, die hatten eigentlich schon einen festen Platz gehabt im Orwo-Haus, aber aus irgendwelchen Gründen auch immer konnten die den dann doch nicht wahrnehmen. Also die wurden dann da rausgeschmissen aus dem...
Okay, ja.
Ich weiß nicht, was da abging. Egal, die hatten jetzt aber auf die Schnelle auch wirklich an diesem Tag nichts bekommen. Die Tour war geplant.
Ja, ja.
Und es sollte auch das letzte Konzert werden.
Ja.
In der Heimat quasi.
Ja.
Und daraus ist da ja nichts geworden. Die haben alles gemacht und die kamen. Wir haben, die ganze Community wurde... Ich habe mich sogar angeboten, total lustige Nummer. Lille war tatsächlich nicht abgeneigt davon. Ich habe gesagt, wenn die wirklich keinen Ort findet für euren Auftritt, ich mache ein Wohnzimmerkonzert, das machen auch Napalm Death.
Ja.
Da räume ich alles raus, da stellen wir da ein Schlagzeug hin und dann ein paar geladene Gäste, so 20, 30 lustige Leute und dann machen wir Attacke bei mir im Haus.
Ja, krass.
Und der fand das wirklich cool, aber klar, der will natürlich seine ganzen Leutchens da alle, der hat ja da auch einen Haufen Fans in Berlin und Umgebung. Und denen wollte er ja auch die Möglichkeit geben. Naja, nun ist es nicht Berlin geworden, sondern Rostock. Ja, dann sind wir alle nach Rostock gefahren. An dem Tag.
Gibt es da, also ich kenne nur eine einzige
Mau-Club.
Okay, das sagt mir nichts. Nee. Aber ist auch jetzt gar nicht meine Ecke.
Direkt am Wasser.
Ja, ach cool. Ja.
Hübscher Laden, cooler Laden. Wirklich geil.
Ich kenne nur die alte Zuckerfabrik, kenne ich in Rostock.
Ja, die sagt mir auch was.
Ja.
Da habe ich, glaube ich, mal gespielt auf dem Rostock Death Fest. Als Headliner mit Sinners Bleed. Das war, glaube ich, die alte Zuckerfabrik.
Ich habe da auch mal gespielt, deswegen kenne ich das. Sonst würde ich das wahrscheinlich auch nicht kennen, die alte Zuckerfabrik. Auch Schlagzeug damals noch, meines Zeichens. Sagt man das? Meines Zeichens. Ja, ja, doch, irgendwie so sagt man das. Ich weiß bis heute nicht, was das bedeutet, aber Leute reden so.
Okay, dann machen wir das auch so.
Meines Zeichens Schlagzeuger gewesen. Irgendwie so reden die Leute.
Wer weiß, wo das herkommt.
Da kann sein, dass ich das sogar schon mal erwähnt habe hier. Das war 2010 und selbst da war das Catering schon vegan.
Mhm.
So, das war ja, also das war unglaublich lecker, aber halt auch ungewohnt und irgendwie für manche von uns irgendwie auch komisch und fragwürdig, weil die das einfach noch nie gehört oder gekannt und gesehen haben. Also so Leute hier vom Dorf aus Thüringen. Selbst da war schon vor 15 Jahren einfach veganes Catering. Also richtig krass. Die alte Zuckerfabrik in Rostock, ja.
Wenn wir kurz bei vegan bleiben, ich hatte dir vorhin erzählt von meinen Freunden in Potsdam, Mitte der 90er, und die waren da auch schon breit aufgestellt mit veganem Essen. Das fand ich total speziell.
Krass.
Richtig geil. Also schon sehr zeitig haben die damit angefangen. Da gab es dann irgendwelche kleinen Lokale, die nur veganes Essen angeboten haben. Also ich möchte dazu sagen, ich bin jetzt kein Veganer, aber ich mag veganes Essen sehr gerne. Ich esse alles. In Maßen.
Ja, in Maßen, ja. Das ist wichtig. Sehr wichtig.
Nicht hast nur, du. Nicht nur Bier in Maßen auf der Wiesn, sondern.
Ja, ja.
Ja?
Die guten
alten. Du hast das verstanden jetzt, wa?
Habe ich verstanden.
Den Witz. War schwer, wa?
Es ging. Das Ding ist, Essen in Maßen ist halt auch. Es gibt halt auch gewisse Portionen, die kriegt man gar nicht in so. Ja,
schwierig dann, wa? So eine Bratwurst.
Ja.
Also aus dem Krug.
Aber dann sparst du dir natürlich das Brötchen.
Ja, auch interessant.
Also für so Glutenallergiker, sagt man das dann so. Ja, wenn du jetzt Probleme hast mit Gluten, einfach aufs Brötchen verzichten, kannst du ja auf der Wiesn eine Wurst im Krug holen. Einfach.
keine Marswurst.
Nicht schlecht. Dann kannst du ja quasi einen Schluck Senf oder einen Schluck Ketchup mit in den Krug rein. Ist ja perfekt.
Da könnte ich dir auch noch eine lustige Geschichte erzählen. Mein Ex-Schwager hat sich mal mit dem Fahrrad, der ist immer ziemlich schnell unterwegs gewesen und hat sich richtig die Fresse an so einem Ausleger von einem LKW aufgeschlagen. Es war wohl irgendwie, die Sicht war nicht so toll. Sein ganzes Gesicht war breit, er hat eine Gesichts-OP bekommen, pipapo. Seine Kauleiste war auch im Eimer und dann hat er so ein Drahtgeflecht bekommen. Also es musste über Wochen hinweg stabilisiert werden. Ich kenne
das aus dem Fernsehen, aber ja, nie gesehen.
Dann hatten sie ihm so ein kleines Löchlein da reingearbeitet und er hatte immer eine Spritze bei und so einen Seitenschneider, dass wenn er kurz vorm Ersticken ist, dass man ihn schnell befreien kann.
Boah, krass, ja.
Und dann war, glaube ich, mein Geburtstag und es gab natürlich Kuchen und Kaffee und auch Abendbrot, ne? Kartoffelsalat, Würstchen, war, kennst du. Und das mussten wir ihm alles pürieren. Sprich, da war dann eine Schwarzwälder Kirschtorte mit dem Kaffee, durch den Mixer durch und dann hat er sich das mit der Spritze da reinge.
Ach krass, das ist ja abgefahren. Aber ja klar, eine Astronautennahrung sagt man, oder?
Und
ja.
Kartoffelsalat mit Würstchen war das Gleiche, ne?
Die haben ja gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche verrückten Sachen mittlerweile gibt oder ob die auch so Speisen haben tatsächlich, aber Astronautennahrung sagt man da. Ich weiß gar nicht, ob die
auch
wirklich...
ich glaube, die haben so eine Säcke sind das und dann drücken die das raus.
Und da ist wahrscheinlich auch, da steht halt, also ich meine, die haben ja auch alle Geld. So, also ist jetzt nicht so, dass sie sich da irgendeine Scheiße, also da stecken ja auch Milliarden dahinter in der Astronautorie oder wie man das nennt. Da könnte mir da schon vorstellen, dass da also so deutsche Raumfahrer, dass die da an einem Sonntag sich da oben einfach flüssig Klos mit Ente aus der Packung.
Die Firma heißt bestimmt Astrotech.
Astrotech, ja. Und wahrscheinlich hat Musk seine Finger im Spiel.
Bestimmt.
Ja, krass. Du, pass auf, jetzt.
Jetzt sind wir schon wieder über fünf Ecken. Wo waren wir überhaupt?
Nee, ich hab doch hier meine schlaue Liste. So. Wir machen das ganz geschickt. Wir sind theoretisch immer noch in der Musik und jetzt finden wir den Übergang daraus. Und zwar in Form dessen, dass ich dich abschließend frage, weil du ja jetzt schon zwei, dreimal gespoilert hast, können wir auch natürlich in Folge 37 hören, für alle, die es nicht gemacht haben. Der liebe Erik, seines Zeichens, jetzt wollen wir das ja erwähnen, seines Zeichens auch Drummer. Das heißt auch, ich bin kein Drummer, ich habe mal Schlagzeug gespielt. Seines Zeichens auf jeden Fall Drummer, also mehr seines Zeichens als meines Zeichens.
Ich will es wieder werden, ist ein bisschen eingeschlafen.
Genau, und der Erik, ich weiß das aus zuverlässiger Quelle, darf jetzt zu Hause Schlagzeug spielen aus Gründen. Möchtest du es kurz erwähnen?
Oh, dann schneiden wir hier ein Thema an, aber das können wir ruhig machen. Wie viele hören denn deinen Podcast eigentlich?
Einige. schwierig zu sagen. Wir gucken uns nachher mal ein paar Zahlen an.
Ach, wir machen das jetzt einfach. Ist ja auch scheißegal. Ja, mein Baby gibt es nicht mehr. Also ich bin ja Gründungsmitglied unserer Death Thrash Metal Combo Sinners Bleed. Und wir haben uns vor 3 Wochen aufgelöst.
Ach, es ist so früh.
Ja, ja.
Ah, krass.
Also es war eigentlich schon abzusehen. Und es war dann nicht mal so überraschend. Und für mich auch nicht mehr so schlimm. Weil es eigentlich schon irgendwo klar war, dass die Luft raus war. Wir haben es dann immer wieder probiert, dann haben wir uns wieder neu formiert, haben dann nochmal die Platte aufgenommen. Da hatten wir dann ein Gig oder zwei waren es dann und dann war nicht mehr so viel und dann kamen auch noch andere Dinge dazwischen und familiäre und so weiter. Aber die Luft ist einfach raus und man braucht das auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Vielleicht gibt es wieder dann Luft für neue Projekte. Aber so ist es eben. Und daraufhin mussten wir unseren Proberaum räumen und ich durfte mein akustisches Drumset mit nach Hause in mein trautes Heim bringen und löst das jetzt ab von dem E-Schlagzeug, was an und für sich ganz cool war zum Trainieren. Also wer sich ein bisschen in High-Speed-Death-Metal auskennt, der weiß, von was ich rede. Es ist tatsächlich Training, es ist nicht nur das Technische, sondern auch das Konditionelle.
Ja.
Und da musst du einfach immer im Training bleiben. Und das kann man ganz gut mit so einer E-Maschine machen, aber es kommt einfach nichts rüber. Und ich habe ja dann die letzten Jahre ausschließlich daran geübt, weil es ja nicht zu einer Probe kam. Wir hatten 1,5 Jahre einen Proberaum, in dem wir dann zweimal waren. Und dann war eigentlich schon relativ klar, dass das nicht weiter funktioniert. Und jetzt bin ich auch wieder ein bisschen motivierter. Mich hat auch immer der lange Anfahrtsweg abgeschreckt. Immer in die Stadt rein, 40 Minuten, 45 Minuten fahren
okay, ja.
pro Tour. Und dann, um da eine Stunde zu proben, es hat mich einfach abgenervt.
Ja, okay, also, verstehe.
Da ist ein Gitarrist ein bisschen besser aufgestellt, der seine Gitarre einfach zu Hause bedienen kann. Das kann der Schlagzeuger eben nicht und muss dann ewig fahren. Und ich glaube, jetzt nimmt die Sache wieder ein bisschen Fahrt auf, wenn ich meine Schießbude da oben habe. Zu großen Freunde meines Sohnes, der direkt nebenan wohnt. Nachbarzimmer. Naja, so dass sie seine AirPods reinstecken. Grüße an Roman, ich hoffe, der hört das.
Oder auch eins holen.
Der freut sich immer. Papa Podcast. Ja, großartig. Ja. Der große Star.
Kann sich ja auch ein Schlagzeug holen und dann könnte er irgendwie.
Der konnte auch immer wieder. Aber leider, Interesse ist nicht so groß da. Aber vielleicht beim Kleinen.
Also ich,
mein großer Sohn wird 16 und der Kleine wird 6. Und der hat mehr Interesse am Trommeln. Vielleicht kriege ich den soweit.
Mal gucken. Ja, cool. Also macht ja auch nichts. Muss ja jetzt nicht jeder ne, in die Fußstapfen.
Muss nicht, aber ich fände es halt.
Ja, ja, klar.
Klar, ist da kein Zwang dahinter.
Nee, ist schon cool. Oder wäre schon
ganz
cool.
Ganz entspannt. Ja. Aber ich würde mich halt anbieten, denen das beizubringen.
Ja. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, lieber Erik. Und jetzt haben wir ja im Prinzip, das war ja jetzt nichts anderes wie eine große Vorstellungsrunde. Jetzt wissen wir Berlin, jetzt wissen wir Haus, wir wissen Garten, wir wissen Drum, wir wissen Band, Probe, Schlagzeug. Jetzt haben wir quasi die erweiterte Vorstellungsrunde, weil am Anfang deine Worte waren ja Speckgürtel, Haus. Jetzt haben wir das noch ein bisschen ausgeweitet, weil es nicht so viel war, was du da am Anfang. Jetzt, das war quasi die große Vorstellungsrunde und jetzt könnte ich fast schon den Übergang dazu bringen und das mache ich auch. Und in all diesem großen Erik-Leben gibt es natürlich auch seine Schattenseiten, wie es auch in all dem großen und ganzen Mike-Leben auch so seine Schattenseiten gibt. Und deshalb haben wir uns, auch wieder jetzt hauptsächlich natürlich für die Leute, die es nicht wissen, weil kann man sich auch in Folge 37 mal kurz anhören, wir haben uns kennengelernt, nicht wie man das jetzt vielleicht vermuten könnte, über die Musik auf irgendeinem Festivalkonzert. Wir haben uns in einer Klinik kennengelernt. Jetzt nicht gleich die verrückteste, krasseste Depri-Klinik aller Zeiten. Im Wesentlichen haben wir uns in einer psychosomatischen Rehabilitationseinrichtung kennengelernt. Also nochmal Glück gehabt, in Anführungszeichen. Nein, Spaß. Also, nein, doch, wir wollten es ja ein bisschen humoristisch auch verpacken. Da haben wir uns kennengelernt, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Und das hat natürlich seine Gründe. Bei dem einen diese Gründe, bei dem anderen andere Gründe. Aber hat natürlich seine Gründe, dass wir dort für uns überhaupt da waren. Und im Gegensatz zu mir hast du natürlich auch ganz andere Erfahrungen gemacht und hast auch ganz andere Kliniken besucht. Und ich weiß nicht, inwieweit du da so aus der kalten Lust hast, darüber zu berichten, darüber zu erzählen. Aber vielleicht wäre es auch insofern ganz interessant, dass wir jetzt nochmal die Folge 37 kurz ansprechen. Nämlich die Folge oder auch das Mal, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, vor etwas mehr als einem Jahr, als du hier bei mir warst. Und ich jetzt mittlerweile weiß, dass du im Wesentlichen, man kann sagen, direkt im Anschluss, du bist eigentlich von hier nach der Aufnahme sozusagen direkt in die Klinik gefahren.
Na, es war noch ein paar Wochen später.
Naja,
aber
ja,
es,
ja,
da
ja,
war also aber schon abzusehen,
ja,
dass sich da schon wieder die schwarze Hexe sich bequem gemacht hat auf meinem Rücken.
Das, ja, dieses Zitat, diese Beschreibung kenne ich aus dieser die dicke
Fette,
aus dieser Krömer-Sträter.
Das fand ich gut, das habe ich gleich übernommen.
Ja, ja, diese dicke,
hat mir gefallen.
Fette, alte, nach Scheiße riechende Hexe, die sich auf deinen Brustkorb
so,
setzt.
So war es, ja.
Ja, ja. Erik, es ist schwierig, in dieses Thema einzusteigen. So, was.
Weißt du, was ich eigentlich gerne hätte gemacht? Ja. Nochmal, wie wir uns kennengelernt haben. Das, bevor wir
der gerne.
Klinik, oder? Wollen wir erstmal bei der Klinik bleiben?
Gerne.
Wir haben uns gleich am Gang erkannt. Wir hatten beide direkt wir haben uns das erste Mal gesehen und jeder von uns hatte ein Death-Metal-Shirt an. Irgendwie und da war sowas, relativ schnell klar, dass wir uns ansprechen müssen. Und ich habe es dann, glaube ich, getan. Ne? So war es.
Genau, hey, du saßt mit Sabrina,
liebe Grüße.
Genau. Ja, Und also ich hätte es jetzt in dem Moment nicht gemacht. Ich war ja relativ, ihr wart ja schon eingefleischtes, also ihr wart schon länger da.
Waren schon die alten Hasen, die waren schon
genau. Ich war neu in der Klinik.
Wie sagt man in der Bundeswehr, wir waren die Abgangskandidaten, wie heißt es,
Oh, frag mich nicht, ich bin doch Verweigerer.
Ja, ich ja auch.
dann natürlich ein super Beispiel rausgesucht. Mike, wie sagt man
Ausgangskandidaten? Nee, wie heißen denn die, Mann? Ach, ich weiß nicht. Irgendwelche Kandidaten. Ist auch scheißegal.
Genau.
Okay, wir waren die alten Hasen, du warst der Jungsche.
Und genau, ich war einfach neu und ich war auch in dem Moment allein gerade im Haus unterwegs und ich bin allein an euch vorbeigelaufen. Also ich wäre von mir allein, glaube ich, aus rein Schutzschüchternheit, weiß ich nicht, wäre ich jetzt nicht direkt auf euch zugekommen. Aber das habt ihr ja dann übernommen.
Aber du warst auch sehr schüchtern. Ich dachte, warum ist denn der so schüchtern, der Junge?
Nee, man kennt ja niemanden,
wenn
man
niemanden kennt. Aber wenn man dich dann mehr kennengelernt hat, wie offen du bist und wie krass du auf die Leute zugehst. Das war so im Nachgang, da hat mich das total irritiert. Ich sage, der ist so ein offener und zugänglicher Typ. Warum war er denn da so?
Ja. Schwierig zu sagen, glaube ich. Ist vielleicht einfach wirklich nur so ein, weiß nicht, ich kenne die Leute nicht. Will nicht anecken. Also vielleicht sind die gerade keine, also kommt ja auch, es betrifft ja jetzt nicht nur so einen Klinikalltag oder so eine Situation wie dort, sondern das ist ja auch in meinem Alltag jetzt, wenn ich in die Stadt gehe und dort sehe ich irgendwelche Leute mit einem Metal-Shirt, gehe ich auch nicht hin. Und also
ich habe es letztens gemacht,
ja?
Beim besagten Defeated Sanity-Konzert. Da habe ich jemanden abgeholt in Königs Wusterhausen und da war gerade dieses, wie heißt denn dieses Festival in der Nähe von, weißt du das? So ein kleines Indoor-Dings. Frostfeuernächte.
Frostfeuernächte,
tatsächlich. Da wollte gerade so ein Trupp, der Typ sah aus wie Phil Anselmo und den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich habe die einfach angequatscht, weil ich gewartet habe.
Ja.
Und ich hau die Leute an. Wenn die ein Metal-Shirt an, dann quatsche
ja,
ich die.
Ja, gut, im Rahmen einer Konzertsituation vielleicht mache ich das. Ja, das ist noch, aber jetzt so auf der Straße. Also keine Ahnung, man weiß ja nicht, man kennt die Leute nicht, man will nicht anecken, vielleicht. Keine Ahnung.
Ich habe den lieben Mike einfach gleich abgefangen, weil ich mir dachte, wenn jemand neu ist, dann kann man dem ja ein gutes Gefühl vermitteln. Und ihn gleich willkommen heißen, dann ist man gleich ein bisschen aufgefangen und so weiter. Und das
genau, und dann hatten wir im Wesentlichen nur, also bis auf ein, zwei Gespräche hatten wir gar nicht viel Zeit, weil du ja dann schon quasi die Klinik verlassen hast.
Ja, wir hatten eine Woche noch, war so viel hatten wir nicht, war?
Das ging
war höchstens.
War. Wir waren einmal wandern zusammen in der großen Gruppe. Und dann
ja, stimmt.
Hast du natürlich im Rahmen der Klinik natürlich auch deine Anwendung und deine Termine so tagsüber und dann bum, 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 bum. Und dann sind wir jetzt irgendwie über Teufel komm raus, halt noch so ein mal mehr, mal weniger in Kontakt geblieben, was an und für sich gut ist. Das könnte natürlich auch, machen wir uns nichts vor, das könnte natürlich auch mal mehr und intensiver sein, aber wie das halt immer so ist, das ist immer alles nicht so einfach.
Aber keiner macht dem anderen ja einen Vorwurf.
Es ja, nee, gar nicht. Das ist immer alles gar nicht so einfach. Also allein in den 7 Wochen, in denen ich in dieser Klinik war, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht übertreiben, aber locker 30 Personen gibt man da am Ende die Hand und umarmt sich und man will in Kontakt bleiben. Das geht einfach nicht. Das funktioniert also, ja gar nicht.
Wir haben ja auch ganz andere Interessen. Erstmal, wir haben den gleichen Humor. Wir konnten genauso viel Blödsinn quatschen und dann noch die gleiche Musik. Von daher
ist das,
das eigentlich klar, dass
ist
wir
das ein bisschen
intensivieren sollten.
Ja, ist das ein bisschen einfacher. Und so ist es ja letzten Endes auch
zum Glück gekommen.
Gekommen, genau. Und da ist ja noch Zeit, sich das ein oder andere Mal mehr oder öfter zu sehen, wie wir ja auch gerade schon besprochen haben. Von daher, genau, wer weiß, für was es gut war.
Das hatten wir heute schon. Schon,
ja. So. Wer weiß, für was es gut war. Ja. Schon mal insofern gut, dass wir jetzt hier sitzen und ein bisschen quatschen. Und ja, ich muss für mich, genau, ich könnte das Ganze jetzt so ein kleines bisschen runterbrechen in der Kurzfassung für mich. Diese 7 Wochen dort haben mir in ganz, ganz vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut getan und sehr vieles veranschaulicht, ermöglicht, Augen geöffnet, keine Ahnung, das jetzt wirklich so ganz kurz runtergebrochen, und haben mich auf jeden Fall insofern bereichert, dass ich seitdem um einiges schlauer bin, was viele, viele Alltagssituationen im Leben betrifft und so weiter. Und seitdem ja, mein Leben sich zum Guten gewandt hat. Das klingt ein bisschen merkwürdig, ist auch nicht ganz so. Das ist unterm Strich eine Menge harter Arbeit. Also im Wesentlichen in so einer Klinik, wie dort jetzt beispielsweise, natürlich auch in anderen Kliniken sowieso, man bekommt ein kleines bisschen mal einen Arschtritt, mal eine kleine Hilfestellung. Aber der Rest ist Eigenarbeit, lange Arbeit, harte Arbeit, Initiative und man muss da dranbleiben. Und ich glaube, ich habe einfach viel gemacht seitdem. Also wirklich unglaublich viel, um mir das irgendwie zu ermöglichen, auch daraus zu zehren, diese ganzen Tipps und Ratschläge und Hinweise, die man da bekommt, mit alles, also Ernährung, Alltag und Struktur und Sport und frische Luft und so. Das ist ja immer alles schön und gut. Wenn du jetzt aber in so einem, weiß ich nicht, 50 Arbeitsstunden Woche irgendwie im Dunkeln gefangen bist, ist das immer alles nicht ganz so einfach umzusetzen. Und deswegen habe ich damals dann relativ schnell, ich habe das direkt probiert, ich bin nach der Klinik direkt auf Arbeit, also direkt einen Tag danach, gleich wieder auf Arbeit und nach 4 Wochen war da die Luft raus. So, man denkt ja im ersten Moment vielleicht, jetzt habe ich ganz viel Input bekommen, jetzt habe ich mich erholt, jetzt bin ich genesen.
Aber kann ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja, ja.
Weil, bist du eigentlich aus der Stabilität in die Klinik oder warst du da schon im Eimer? Welcher
aus der
Konstitution Klinik? Warst du? Bist du in die Reha gekommen? Warst du da, warst du da fertig?
Ja, ja.
Achso,
ja, ja.
Ich war ja aus der Stabilität bin ich da drin, weil es war auch schon längerfristig geplant. Du musst dich ja schon ein halbes Jahr vorher anmelden. Da war ich stabil, ganz lange schon, viele Monate. Und habe dann aber trotzdem die Reha genommen, um langfristig stabil bleiben zu können. Das hat mich unterschieden zu anderen Patienten dort. Also da waren wirklich viele richtig im Eimer.
Ich hatte aber
Stabilität und hatte dann aber Angst, dass ich aus dieser Stabilität wieder das ganze Elend sehe und dann wieder in eine Instabilität rutsche.
Ja, okay, ja,
gut. Aber das ist zum Glück nicht passiert, weil ich wirklich, wirklich, wirklich gut stabil war. Ich weiß jetzt gar nicht, ob eine Instabilität einem da mehr hilft. Das habe ich noch nicht so wirklich rausgekriegt. Aber es ist ja eine Reha. Es soll ja auch Nach- und Vorsorge und so weiter.
Ja.
Ja. Achso, du warst zu dem Zeitpunkt schon mächtig im Eimer. Das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt.
Schon so im Sinne von, ich kann das im Nachhinein schwer einschätzen. Also doch, war schon, das war so der Peak, glaube ich, wo, also es war einfach Zeit, also wenn das nicht gewesen wäre wenn das nicht gekommen wäre, wenn das nicht auf der Agenda gestanden hätte, hätte ich anderweitig irgendwie was ändern, machen oder eine Reise entziehen müssen. Also das war ein super richtiger Zeitpunkt, das war Mitte November, kurz bevor der böse, harte, kalte, dunkle Winter so richtig zuschlägt, also es war ein super Zeitpunkt. 15.11. irgendwie, also wirklich exakt Mitte November. Also für mich war das perfekt, super. Und wer weiß, wie der Winter sich sonst so, also hätte er...
Naja, klar. Naja,
also es war für mich einfach...
Also für dich war es gut, du kannst davon, also wenn du ein Resümee ziehst, für dich war es... Also ich muss sagen, die Reha-Zeit hat mir da überhaupt fast gar nichts gebracht. Außer die Gespräche mit den Patienten, die waren bereichernd. Ja. Aber schlussendlich, wenn ich nochmal zurückgucke, war da nicht viel bei, was mir wirklich nachhaltig irgendwelche Hilfestellungen gegeben hat. Obwohl ich die Therapeutin, also unsere Bezugstherapeutin für unsere Gruppe, fand ich sehr gut. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du noch weißt. Die war ja blind.
Ich kann dir das sagen. Ich weiß nicht, ob wir hier waren. Frau Simmel hieß die.
Frau Simmel. Ja. Simmel hieß sie. Aber das war schon echt wirklich speziell. Die hatte ganz andere Antennen.
Tage gebraucht, das überhaupt zu realisieren, dass die ja tatsächlich wirklich blind ist. Ja.
Und wir hatten auch alle unsere Masken auf. Also sie hätte ja sowieso nicht, es war ja scheißegal, sie hatte unsere Mimik auch gar nicht. Die musste wirklich vom Ton, sie wusste vom Tonfall schon, was mit dir los ist.
Ja.
Weil sie hatte ja nicht die Möglichkeit, Mimik abzulesen. Das fand ich schon echt speziell. Die war auch von allen dort über alle Ecken gelobt für ihre Arbeit. Also die ist da wirklich über Grenzen hinweg bekannt für ihre tolle Arbeit. Ja, also auf jeden Fall, diese Frau habe ich noch wirklich sehr, sehr positiv in Erinnerung. Ansonsten die Anwendung, die Therapien haben mir im Nachgang, muss ich echt sagen, nicht viel gebracht.
Ich kann das verstehen, kann ich absolut verstehen. Ich glaube, da geht es auch.
Vielleicht liegt es halt so aber auch an meiner Stabilität, die ich hatte. Ich weiß es nicht.
Mag
weißt
auch
du, wenn sein, du aus in der Instabilität dort, dann wirst du vielleicht
anders aufgefangen. Ansonsten ist es halt auch so ein Standardprogramm, was ja quasi abgefahren wird, dass sich ja alle fünf Wochen wiederholt. Ja,
klar, aber, braucht man sich nichts vormachen. Das ist immer, klar, immer der gleiche Ablauf.
Das habe ich ja gemerkt, weil ich war ja 7 Wochen da. Das heißt,
du hast 2 Wochen verlängert, aber 5 ist Standard. Und dann
ab Tag 1 von Woche 6 habe ich ja die gleichen Sachen wieder erneut, also zum zweiten Mal gehört. So haben sich natürlich aber auch A, Sachen gefestigt, B, man konnte ein bisschen mehr schon sagen zu der einen oder anderen Geschichte. Und also ich fand's ganz gut, muss ich sagen. Also mit allem drum und dran. Und da zählt natürlich absolut auch der Kontakt zu allen anderen Leuten dazu, was ich dort mit allen Leuten, egal ob viel älter als ich oder viel jünger als ich, unglaublich viel gelacht habe, viel Tischtennis gespielt habe, was ich mit dem, vielleicht kann ich, manche kennst du, hast du vielleicht nie gesehen, mit Chan, was wir gelacht haben, um Gottes Willen, die Lydia, die
wie Ferienlager, oder?
Die habe ich im Prinzip mitgebracht, die hat ja dann bis März bei mir gewohnt, hier, aus der Klinik, also da waren ja unglaublich viele tolle Leute, so, wir haben so viel Spaß gehabt, so viel, und ich war ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, doch die Leute wissen ja nicht, um welche Klinik das ging. Ich hatte ja am 31.12. Abreisetag und alle haben dann ja, die Patienten, die quasi über Silvester, die haben eine schöne Silvesterparty vorbereitet und dies und das und jenes und man hat mir einfach gestattet, noch eine Nacht, die hätten mir sogar noch eine, ich habe gesagt, nein, ich weiß, wo ich unterkomme, die Nacht
ist über, alles gut.
Die hätten mir sogar noch ein Zimmer und die haben sogar noch für mich, auch für den ersten, die haben sogar noch für mich mit Frühstück, so, die fanden das alle, also das, um Gottes Willen, wenn da was passiert wäre, so versicherungstechnisch und so weiter, ich hätte eigentlich das Gebäude Vormittag verlassen müssen, ich war noch den kompletten 31. Übernacht, Silvester, mit allen Leuten, die man dort kennengelernt hat, nochmal in das neue Jahr gestartet und die haben das, cool. Das fand überhaupt niemand schlimm oder merkwürdig, im Gegenteil, das war einfach, bleiben Sie nur noch, ist schon in Ordnung.
Ja klar, cool, sehr cool.
Und das war für mich einfach eine durchweg positive Zeit irgendwie und habe das einfach.
Das darf jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Also ich fand die Arbeit auch toll, die die gemacht haben, aber die kam bei mir etwa nicht an. Also ich habe da nicht von profitiert. Ich kann mich jetzt an nichts erinnern, was nachhaltig irgendwie, wo ich profitiert habe von, außer mit den netten Gesprächen und der Bezugstherapeutin, die wirklich toll war. Aber ansonsten.
Und vielleicht aber auch, weil du ja, und das wäre eigentlich eine gute Überleitung, weil du natürlich auch im Vergleich zu mir, also bis auf jetzt klar meine normale Therapie, die ich über 3 Jahre jetzt hatte mit meinem Therapeuten. Aber du hast halt auch vielleicht außerhalb dieser Reha-Sache auch ganz andere Erfahrungen schon gemacht, ganz andere Klinikaufenthalte gehabt, ganz andere Sachen gehört, ganz andere Anwendungen etc. oder Sachen durchlaufen.
Im Gegensatz zu dir hatte ich ja auch viele Jahre gar keine Psychotherapie gehabt, weil ich für meinen, also ich dachte, ich wäre austherapiert, weil ich habe natürlich auch die Psychotherapie probiert, habe dann aber ganz schnell aufgrund der Tatsache, dass ich meist diese saisonale Problematik hatte, also sprich, bei mir ging es dann schon, wenn sich der Sommer langsam verabschiedet hatte, dann ging bei mir die Fahrt dann schon nach unten. Und bei der dritten Episode konnte ich nicht mehr vom Zufall reden und musste in eine ganz andere Richtung denken. Und wenn du Lust hast, kann ich auch mal über diese saisonale Problematik quatschen und vielleicht anderen helfen. Fürs Verständnis, was da so passiert und worauf man alles achten muss, wie das zustande kommt, warum das passiert. Das hat mit den Veränderungen des Einfallswinkels der Sonne zu tun und mit Blaulichtanteil und Höhlenmenschen und so weiter. Oder wir machen es ein andermal, weil das würde vielleicht jetzt ein bisschen weit führen. Aber ich musste halt in diese Richtung denken und habe dann mit Vitamin D und mit Lichttherapie und so ein paar Sachen ausprobiert und war deshalb viele Jahre gar nicht in Therapie gewesen, in Psychotherapie. Und habe versucht, es irgendwie so hinzubekommen.
Okay,
Nahrungsergänzungsmittel und so weiter.
Weil
ich für mich ich habe da nicht mehr profitiert. Jetzt sehe ich das wieder anders, weil doch nochmal sich andere Türen wieder geöffnet und geschlossen haben. Und jetzt doch wieder eine Therapie angesteuert habe. Weil das doch Thema nicht so einfach ist. Das kann ja viele Jahre dauern, bis man überhaupt irgendwelche Erkenntnisse gewinnt. Ja, man muss einfach ist alles viel, viel probieren. Und ich war von Anfang an ja auch immer offen und habe sofort, als ich gemerkt habe, oh, hier stimmt was nicht, habe das sofort kommuniziert. Nicht wie andere Menschen, die das leider nicht können, die dann da sehr verschlossen sind und das dadurch eigentlich nur noch verschlimmern.
Und während du erzählst, kann ich dir nur nebenbei, wenn mir das, also habe ich auch erst seitdem ich da in der Klinik war, wenn mir das hier zu dunkel ist, mache ich mir meine Tageslichtlampe.
Wunderbar. Ja. Also, weißt du, wie man damit umgeht, wa? Da soll man so ein paar Sekunden reingucken und dann wieder weg, also nicht dauerhaft rein.
Also gibt so ein paar Sachen. Ich habe auch, weil du es gerade gesagt hast, Vitamin D und sowas, kann ich dir auch zeigen. Also es gibt so ein paar Sachen, die habe ich mir einfach, habe ich mich auch einfach damit beschäftigt und habe festgestellt, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Das ist ja auch bei vielen einfach so eine Erfahrungsgeschichte. Es gibt ja Leute, die sich von Anfang an gegen irgendwas oder irgendeiner Sache total verweigern.
Ja, so. Das ist alles Humbug, das ist alles nur...
Aber einfach mal probieren. So.
Klar.
Wenn mir eine Tablette hilft, dann warum nicht?
Du bist ja irgendwann an so einem Punkt, wo du gar keine andere Wahl mehr hast.
Ja,
da greifst du jeden Strohhalm.
Ja.
Und da probierst du alles aus, nur damit dieser Scheiß aufhört.
Und ich habe halt für meinen Teil ganz viele Sachen einfach wirklich festgestellt, dass die tatsächlich, also ganz simple Sachen, dass die einfach wirklich funktionieren. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich da permanent dran halte. Also auch mir fallen immer noch Dinge schwer. Und auch ich habe jetzt auch nicht den unglaublich krass geregelten Alltag und mache in der Minute das und in der Minute das und die Woche drauf zur gleichen Minute das Gleiche wieder. Also mir fallen auch immer noch Dinge schwer. Aber es gibt einfach so paar unglaubliche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dieses typische, also wenn ich jetzt irgendwie einen kleinen Hänger habe und mir den nicht erklären kann, das ist, so doof wie das klingt, ich versuche das jetzt mal auf eine Prozentzahl runterzubrechen, in 90% der Fälle dieser Situationen trinke ich einen Liter Wasser und dann ist das weg.
Ah, okay.
Also das funktioniert ja wirklich, dieses... Keine Ahnung, Kopfschmerzen, Hektik, Aufgeregtheit, diese ADHS-Geschichte,
Meinst du, durch Dehydration, meinst du jetzt? Also wenn man unterversorgt ist mit Flüssigkeit, das ist auch...
Da kommen ganz andere...
Okay. Also, den Ansatz kann ich noch nicht, aber klar.
Müdigkeit, also stellt sich ja dann ganz vieles ein, was man dann... Also es gibt ja auch ganz viele Leute, die dann auch denken, Migräne und auch ich habe immer nachmittags diese Kopfschmerzen. Ja, warum kommen die denn immer zu einer bestimmten Zeit bei dir nachmittags? Die kommen immer dann... Wenn der Körper sagt, okay, du bist jetzt seit 10 Stunden wach, du hast heute recht wenig getrunken. Deswegen kommen die immer zur gleichen Zeit, die Kopfschmerzen. Das funktioniert ja wirklich.
Natürlich. Weil du immer dieselben Abläufe hast und wahrscheinlich immer das gleiche Trinkverhalten.
Einfach was.
Bist du irgendwann ein bisschen unterversorgt.
Einfach was. Also wirklich mal ein Liter Wasser, das ist total verrückt. Also die Vitalität des Körpers wird richtig krass angekurbelt mit einem Liter Wasser und natürlich Vitalität des Körpers, natürlich auch das Gehirn. Und das ist total verrückt.
Also, aber Mike, weil du sagtest vorhin, dass du auch diese saisonale, weil du auch meintest, oh, jetzt kommt ja der Herbst und der Winter und so weiter. Da kann ich dir ein paar Tipps geben oder vielleicht auch der geneigten Hörerschaft. Weil ich musste aufgrund dieser saisonalen Problematik, die relativ schnell bei mir klar war, in die Richtung denken, die ich vorhin angesprochen habe. Da ist zum Beispiel auch Sonnenblocker, also Sonnencreme.
Ne? Ja.
Großes Thema. Also du wirst sicherlich so den gleichen Hauttyp haben wie ich. Das heißt, ganz wichtig, Vitamin D natürlicherweise kriegst du über die Haut aufgenommen. Ja. Und unser Hauttyp kann locker, ohne dass du Angst vor Hautkrebs haben musst, kann sich eine halbe Stunde direkt mit Schlüppi in die Sonne legen.
Ach mit?
Dann kannst du auch ohne. Also, was ich damit sagen wollte, so viel Angriffsfläche wie möglich bieten, um ganz viel Vitamin D zu generieren. Ohne Angst zu haben. Und ich habe es wirklich über Jahre hinweg immer so gemacht, weil ich bin noch leidenschaftlicher Wassersportler, immer Sunblocker drauf und Sonnenbrille. Und das ist grundverkehrt für Menschen mit saisonalen Problematiken, weil du dadurch natürlich die Versorgung durch Vitamin D verhinderst. Und jetzt kommt die Brille ins Spiel und Tageslicht.
Ja.
Weil das Ding ist, sich abmeldenden Sommer verändert sich das Licht, der Einfallswinkel und das Blaulicht fällt weg und das hat auch das hat Ursachen, die liegen schon viele tausend Jahre zurück, als die Höhlenmenschen, das Nahrungsangebot war im Winter halt immer geringer in unseren Breiten und dadurch hat sich evolutionstechnisch unser Körper zunutze gemacht, das wegbleibende Blaulicht als Trigger zu nehmen für die ganzen Serotonin-Melatonin-Geschichten.
Ja.
Also sprich, will es jetzt auch nicht weiter so krass ausführen. Melatonin wird mehr, um dem Körper zu zeigen, hey, fahr mal ein bisschen zurück, werd mal ein bisschen müder.
Ja.
Dadurch bist du inaktiver und verbrauchst nicht so viel Energie.
Ja. Ne?
Also ein völlig natürlicher Prozess, den haben wir immer noch.
Okay.
Also jeder gesunde Mensch, der sagt so, oh, ich habe heute mal so einen Hänger und bin so schlapp, ich hau mich lieber auf die Couch, ein völlig natürlicher Prozess.
Ja.
Also beim gesunden Menschen. Ja. Und wenn jemand, also Serotonin fährt zurück, Melatonin fährt hoch, ganz normal, in einer bestimmten gesunden Kurve. Und ein kranker Mensch, der da anders drauf reagiert, anders getriggert ist, bei dem fällt die Kurve halt rasant ab, dass Serotonin fast gar nicht mehr zur Verfügung steht und ganz viel Melatonin. Und du dann komplett am Arsch bist und dann halt, wenn du Pech hast, auch eine Depression bekommst, eine saisonal bedingte. Das sind dann halt so diese Botenstoffgeschichten. Und wenn du dann die Sonnenbrille auch schon im Sommer aufhast, im sich abmeldenden Sommer und im Frühherbst und so weiter, dann verhinderst du nämlich dieses Blaulichtanteil, diesen Blaulichtanteil und bist schon früher in der Nummer drin, schon im Spätsommer, wenn du Pech hast. Und ich musste lernen, die Sonnenbrille wegzulassen. Meine Frau hat damals zu mir gesagt, Mann, du bist immer mit der Sonne, sobald die Sonne rauskommt, Sonnenbrille auf. Warum? Ah, ich kann nicht mehr, weil ich schon sensibilisiert war auf diese beschissene Sonnenbrille.
Ja.
Das, also ich habe die dann wirklich weggepackt, habe die nicht mehr angerührt und du stellst dich ja darauf auch wieder ein. Und dann hast du auch nicht mehr die Sonne als so störend empfindest. Also du kannst dich da auch wieder konditionieren. Aber kann ich nur jedem empfehlen, der saisonale Problematik hat, je nach Hauttyp, ein rothaariger, blonder Mensch sollte vielleicht Viertelstunde, aber unser Hauttyp auf jeden Fall locker halbe Stunde jeden Tag in die Sonne, um auftanken. Dann brauchst du nämlich auch keine Nahrungsergänzungsmittel und die Sonnenbrille unbedingt weglassen.
Das ist insofern
krass. Weil du hast einen Rezeptor auf der Netzhaut, der das triggert. Das ist wirklich so.
Und
das ist ein Blaulichtrezeptor, der steuert diese Serotonin-Melatonin.
Genau, also dieses, dass Sonne gewisse Botenstoffe freisetzt und so weiter, das habe ich natürlich auch schon gehört. Was mir gerade sofort einfällt, ist so, man kennt es, glaube ich, so aus dem, also jetzt ohne ein direktes, konkretes Beispiel im Kopf zu haben, vielleicht geht es euch da draußen, wie ich gerne sage, geht es euch da draußen anders. Aber man hat das ja schon ganz, ganz oft gehört, so mit, oh nee, ich gehe nicht raus, die Sonne. Oh, um Gottes Willen, ich gehe heute nicht raus. Och, bist du verrückt? Nee. Also wenn das so heiß ist...
Krebs, da werden wir alle sterben. Wir sterben alle an Hautkrebs.
Natürlich, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, in dem Moment, just ist auch ein ganz schönes Wort, nicht wie die Insel Jüst, ich schwiff ab. Das ist, ganz oft hat man das schon gehört mit diesem, nee, oh, Sommer. Also dass es auch wirklich Leute gibt, die sagen... Ach ja, im Herbst, im Frühling, das sind so meine Jahreszeiten. Aber da, nee, ich gehe im Sommer, ich gehe da nicht raus. Sonne. Die wirklich tunlichst die Sonne vermeiden, auf Teufel komm raus. Und natürlich ist das...
Da ist eine Menge Panik auch mit bei. Klar sollte man heutzutage nicht mehr ungeschützt lange in die Sonne gehen. Das ist ganz klar. Ich habe die Leute gesehen, die an Hautkrebs gestorben sind. Mein Opa hatte Hautkrebs, er hatte nie eine Mütze auf und so weiter. Da ist schon was dran. Aber man muss es auch nicht überbewerten. Das heißt nicht, dass man generell, aber so war ich ja auch gepolt.
Ja.
Ich gehe in die Sonne, also Blocker rauf und Sonnenbrille, Mütze, zack, voll einpacken. Ja, wo willst du denn da Vitamin D reinholen?
Naja, klar.
Keine Chance. Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, das ist auch künstlich herbei, also wegen der Panik vor Hautkrebs, wollen die Leute nicht mehr in die Sonne und hauen sich die Blocker rauf und wundern sich dann, dass sie Vitamin D unterversorgt sind. Ja, wer profitiert davon? Die Vitamin D...
Natürlich.
Es gibt Ergänzungsmittelhersteller.
Und wir wollen jetzt nicht sagen, dass die jetzt, also bin mir relativ sicher, dass da in den Hintergründen, das ist schon alles, also da wird schon gemauschelt. Die wissen das schon, die sind ja jetzt nicht doof. Die wissen, dass sie gut Geld machen.
Also Leute, haut euch eine halbe Stunde in die Sonne, ohne Angst.
Ja, krass.
Die rot- und blondhaarigen Viertelstunde.
Ja, also absolut.
Dr. Erik.
Macht das mal.
Dr. Erik empfiehlt.
Also wer mich in den letzten Monaten mal, Dr. Erik, vielleicht kann ich Ihnen das kurz erklären.
Sind wir schon beim Sie jetzt wieder? Ja, okay. Ich dachte nur beim Podcast.
Wir sind bei Sie, mein Guter. Und zwar...
Sie auch.
Ich glaube auch im letzten Sommer, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also es gibt jetzt nicht viele Momente und auch nicht viele Bilder, weil ich mir das auch so ein kleines bisschen versucht habe zu adaptieren. Also ich habe jetzt dann eher meine normale Brille mal auf, öfter. Als Sonnenbrille. Also ich überlege gerade, es gibt nicht viele Fotos aus dem letzten Sommer und in den Sommers davor, um die korrekte, das korrekte Plural anzuwenden, in den Sommers davor, nicht Sommeren.
Die Sommerse.
In den Sommersen davor, natürlich, klar. Und Jugend sowieso braucht man nicht abstreiten, da hat er immer eine Sonnenbrille auf.
Klar, der Coolness-Faktor.
Ja, ja.
Mein Sohn trägt die jetzt hinten. Grüße gehen raus an Roman. Sensationell. Also er hat sie hinten auch quasi auf. Und ich so, ja. Was soll das? Ja, Styling, Vater.
Aber ist auch nicht viel. So, okay. Dann kommt ja trotzdem, die Sonne kommt ja dann trotzdem wenigstens in die Augen.
Ja, ja, genau.
Also wer nicht, also...
dann setzt sie lieber hinten auf.
Eben, also lieber,
dann ist
lieber
er, Roman. Dann ist er wenigstens dabei und der Styling-Faktor ist da.
Tipp auch an der Stelle, genau. Einfach, die, wer nicht drauf verzichten kann, dann einfach nach hinten aufsetzen. Ja. Und die Sonnenblocker vielleicht, weiß ich nicht, was macht man mit denen, wenn man da nicht drauf verzichten kann?
Dann nimmt man vielleicht nicht gleich den 50, oder?
Oder auf den Schlüppi auftragen einfach. Statt auf die Haut.
Ja, wenn man den sowieso auftragen anhat. Muss.
Ja, ich meine ja, wenn man nicht drauf verzichten kann.
Ja, ja, genau.
Irgendwie. Ja, schwierig. Oder hebt es euch auf, sammelt den Sonnenblocker, den ihr nicht nutzt, und zählt am Ende zusammen, was ihr an Geld gespart habt, an nicht verwendeten Sonnenblocker.
Oder schöne Muster aufmachen.
Auch geil, tatsächlich.
Oh, wir hatten mal, da kann ich noch was erzählen über Sonnenbrand. Mit meiner Ex-Frau den ersten Urlaub verbracht auf Mallorca. Und sie war vorher noch nie in der Sonne, großartig, noch keinen Sonnenurlaub.
Ja.
Und dann wir dorthin und da brannte die wirklich ganz unbarmherzig. Und wir hatten uns auch eingeschmiert, aber die Füße aufgrund des Sandes, ja, das ist ja immer unangenehm, wenn dann der Sand in Kombi mit dem Sonnenblocker, naja, die Füße lassen wir weg. Und dann hat die sich so brutal, wirklich Verbrennung dritten Grades oder irgendwas zugezogen. Der ganze Urlaub war im Arsch, schon am ersten Tag. Ganz, ganz schlimm. Ah, okay. Die Füße verbrannt. Und man konnte sehen, über ihrem Dekolleté habe ich dann eingecremt. Man konnte meine Hände sehen.
Scheiße. Ja, krass. Ja,
also genau, Sunblocker also, funktioniert.
Ja, 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 ja. Nee, ist auch, klar, hast du ja aber auch nicht gesagt, aber ist natürlich wichtig auch, keine Frage.
Ja, auf jeden Fall.
Aber nee, klar, wichtig ist auch Vitamin D. Ja, und anstatt, ich kenne das von meiner Mama, auch da liebe Grüße an der Stelle, der habe ich das im vergangenen Jahr auf jeden Fall öfter gesagt, weil die dann auch irgendwann mal um die Ecke kam mit, ja, dass sie jetzt irgendwie Vitamin D vom Doktor auch. Und da weiß ich hundertprozentig, dass wir da im Sommerhalbjahr an das Thema gekommen sind. Ich sage, ja, geh doch mal raus. Du kannst doch jetzt nicht hier Mitte Juli eine Vitamin D-Kapsel schlucken.
Nee.
In der Wohnung. Ja. Ne? Weil, aber auch da musst du natürlich auch erstmal ansetzen, weil ich glaube nicht, dass der Arzt meiner Mama gesagt hat, dass es das Vitamin D auch in der Sonne gibt. Ich habe gesagt, weißt du, was du da isst? Sonne.
Ja klar, das ist ja das einzige Vitamin, was der Körper selber produzieren kann.
Ja, ich habe gesagt, geh mal vor die Tür, geh da mal im Haus in den Hof.
Raus mit so. Dir, genau.
Raus geh doch mal bitte raus. So. Also liebe Grüße nochmal an der Stelle, geh ruhig mal raus.
Zu Vitamin D kann ich auch noch was Interessantes erzählen. Ein sehr guter Freund, Grüße genau, er weiß, wer gemeint ist.
Ach, wir haben hier so viele Leute.
Jetzt keine Namen nennen.
Ja.
Schrieb mir, oh, du Erik, Burnout, scheiße, mir geht's richtig kacke. Ich war jetzt 4 Wochen zu Hause, pipapo, lass mal quatschen. Ist so kein Thema. Und er konnte sich das nicht erklären und bei ihm war ganz schnell klar, er hat einen Vitamin D-Mangel und ist dadurch in die Verstimmung geraten.
Ja.
Also es ist kein Humbug. Und noch viel erbärmlicher ist es, wenn die Schulmedizin das immer noch nicht verstanden hat. Und wenn du ein Blutbild machen lassen möchtest, in der Klinik hatte ich das Glück, weil da war ein ganz anderer Hintergrund, da konnte ich das durchdrücken, dass ich ein komplettes Blutbild bekomme.
Ja.
Weil diese B- und D-Vitamine, ich glaube es waren B oder vielleicht noch irgendwelche, werden nicht bezahlt, weil die Schulmedizin das als nicht relevant erachtet. Das ist ein gesundheitlichen... Also einen deutlichen, signifikanten gesundheitlichen Effekt hat.
Ich glaube, das machen die tatsächlich nur mit, wenn du sagst,
du musst das dass bezahlen.
Du dich. Nee, oder wenn du sagst, dass du dich vegan ernährst, ich glaube, dann gucken die da drauf.
Und dann bezahlen die das auch, ist das so?
Ich glaube ja, weil okay. Natürlich, weil du dann ja Vitamin B-Mangel auch hast, wenn du kein Fleisch und dies und das und sowas oder kein. Ja, ich glaube, dann machen die das auch.
Okay.
Ja. Also dachte ich zumindest.
Also es spielt auf jeden Fall eine. Signifikante Rolle möchte ich meinen,
ja.
Dr. Wenzel,
ja.
Der ja nicht ist. Aber das ist wieder ein Beispiel gewesen, was die Wichtigkeit eigentlich ist an den ganzen B- und D-Vitaminen. Aber die Schulmedizin hat es immer noch nicht verstanden oder will es nicht verstehen oder will einfach mehr Antidepressiva verkaufen. Ist ganz schön erbärmlich. Also wenn man darüber nachdenkt, ist und In der Klinik hat man mich dann auf die ganzen Vitamine gecheckt und ich war am untersten Drittel, also ich war okay eingestellt,
ja.
Aber es hätte mehr sein können.
Ja.
Und ich bin jetzt bei einer sehr guten Heilpraktikerin gelandet und habe ihr davon berichtet, dass ich da so und so seitens der Klinik recht gut aufgestellt bin. Und da sagte sie, also wir Heilpraktiker haben ganz andere Grenzwerte und die sind, glaube ich, 5-mal so hoch.
Ja.
Da habe ich da jetzt auch nochmal Blutbild machen lassen, bin aber dann habe noch keine Auswertung bekommen.
Okay, ja, ja.
Das Thema ist schon wirklich, also rund um Depressionen, ja, was die ja wirklich massiv Einzug halten, ist es eigentlich erbärmlich, wie damit gehandhabt wird, wie damit umgegangen wird.
Ja. Ja, das ist,
der Mensch soll gar nicht gesund werden, er soll einen Haufen Tabletten schlucken.
Ich wollte gerade sagen, das ist unterm Strich halt allgemein in vielerlei Hinsichten sehr, 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 sehr kompliziertes Thema. Ob das jetzt in der Gesellschaft angekommen ist, ja, nein, ja, ist es, aber vielerorts ja immer noch nicht. Ob das jetzt alles so Hand und Fuß hat, Behandlung A, Therapie B, ja, aber auch gleichzeitig nein. Das alles, es ist noch sehr, 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 sehr komplex. Auch immer noch gerade in Bezug auf Langzeitstudien, die es da absolut teilweise noch gar nicht gibt, vor allem bei Spezialbehandlungen, bei Spezialversuchen und so weiter. Alles gar nicht so einfach. Der Dennis hat zum Beispiel was Ähnliches gesagt vor kurzem, vor 2-3 Wochen in der Folge Podcast, dass es zum Beispiel auch den Aspekt der schwarzen Pädagogik gibt, die auch nicht anerkannt wird, was quasi nichts anderes bedeutet, dass du jemanden mit Humor aus seinem Tief holen kannst und du da einfach auch unterscheiden musst, ne? Dass du jemanden, also dass das natürlich auch nicht bei allen Leuten hilft, logischerweise, dass du jetzt jemanden, der gerade, keine Ahnung, seine ganze Familie durch einen Unfall verloren hat und deswegen total im Loch, den wirst du nicht mit Humor jetzt da, aber...
Es gibt ja verschiedene Umstände, die dazu führen.
Ne? Genau, es gibt im Allgemeinen halt, es ist ein ganz, ganz großes Feld, wo es einfach, und das ist das, was ich immer so ein bisschen glaube und auch gefühlt jetzt schon 5-mal zwischen den Zeilen auch immer so gesagt, es ist halt wirklich auch viel Learning by Doing, viel probieren, viel machen. Also einfach gucken, was passt, was geht, also sich nicht verschließen, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, sondern Dingen erstmal annehmen. So, ich kann ja jetzt auch mal, okay, wenn der Arzt jetzt sagt, das ist cool, wenn ich, keine Ahnung, vor der Arbeit früh oder egal, einfach früh nach dem Aufstehen erstmal 10 Minuten rausgehe vor die Tür, mal eine Runde ums Haus laufen, dann wieder rein. Wenn mir das hilft oder helfen soll, okay, dann probiere ich es erstmal. Aber nicht gleich verschließen und das als Humbug abtun, weil ganz vielen Leuten hilft das. Und alle Leute, die schon mal irgendwie in einem Klinikalltag oder irgendwie in so Geschichten gefangen waren, die wissen, dass es da auch diese, bei uns, damals hieß es, glaube ich, aktive Morgenrunde, aber das gibt es ja auch in ganz anderen Kliniken. Dann wird früh erstmal,
Ist auf jeden Fall sinnvoll.
Weil auch selbst wenn es jetzt noch nicht so hell ist, man nimmt trotzdem auch das Vitamin D schon auf, auch wenn die Sonne von Wolken verdeckt ist und so weiter. Also es ist ganz anders. Also das, man
auch,
kommt
auch,
ganz
auch dieser Blaulichtanteil. Also das Blaulicht ist ja da, aber abgeschwächt.
Aber man kommt
selbst wenn du,
ganz anders in und durch den Tag. Und das ist jetzt auch nur so ein ganz kleines Beispiel, was weder viel Zeit und schon gar kein Geld kostet, was ganz vielen Leuten mit Sicherheit helfen würde, ein Stück weit zumindest, auf eine Art. Aber man muss es halt auch erstmal machen. Oder wie ich jetzt. Und dann versuch's mal, wenn es dir richtig scheiße geht, trink erstmal, bevor du jetzt schimpfst. Trink mal schnell einen Liter Wasser, warte 5 Minuten und schimpf dann. Vielleicht musst du gar nicht mehr schimpfen. Vielleicht hilft's schon. Aber erstmal machen, erstmal probieren und nicht gleich verschließen. Und so kann man sich durch dieses riesige Konstrukt der psychischen Gesundheit Stück für Stück vielleicht irgendwie durchkämpfen und einfach mal probieren, was denn nun hilft oder was vielleicht einem auch gar nicht hilft. Und das natürlich dann noch einfach gar nicht machen oder weglassen und schwupps, gar nicht so lange damit beschäftigen. Wenn es nicht hilft, dann hilft es nicht. Gibt genug andere Sachen, dann was Neues probieren. Und im Zweifel natürlich immer.
Da ist immer ein Probieren. Es gibt so viele Ansätze. Also das ist so ein breites Thema, so ein breites Spektrum. Ich habe auch noch eine ganz andere Theorie, warum das so massiv Fahrt aufnimmt mit den Menschen mit Depressionen. Das ist einfach, bin ich der Meinung, dieses Überangebot an Informationen. Wenn man mal überlegt, wie wir Menschen mal gelebt haben, ja, in Sippen, und da haben wir vielleicht höchstens von der Sippe, die 2 Kilometer weiter entfernt gewohnt hat, mal erfahren, dass der irgendwie nur die Sippenälteste verstorben ist und Ansonsten musste man zusehen, dass man was zu fressen ranbekam. Und mehr Informationen hatte man nicht. Und man hatte in etwa auch die gleiche Größe des Gehirns. Und ich bin der Meinung, ich habe da so eine Theorie, dass wir einfach diese ganze Informationsflut, diese ganzen Ereignisse, die Verpflichtungen und so weiter, dass wir relativ schnell am Limit sind und dann auch beruflich gestresst, Familie, Klima, Umwelt. Dann fällt ein Sack Reis in China um, was auch noch, womit du auch noch konfrontiert wirst. Ja? Dieses ganze Globale, das ist einfach too much für unsere. Bleibt einfach, versucht einfach in eurem Mikrokosmos zu bleiben, in eurer Familie, in eurer Bubble. Und lasst die Medien weg und macht euch da nicht so verrückt mit.
Es ist ganz schwierig. Ich habe das auch schon ein, zwei, dreimal hier bestimmt gesagt, im Podcast und allgemein auch vielen Leuten draußen schon immer mal gegenüber erwähnt. Man kann leider nicht jedes Problem zu seinem eigenen machen, weil das geht nämlich relativ schnell. Gerade wie du sagst, durch Medien, durch Informationsaugum.
Je nachdem, wie resistent und resilient man ist, kann man natürlich der eine mehr, der andere weniger ab. Wenn man aber ganz schnell merkt, man ist am Limit und es wird zu viel an Informationen und an Strömungen.
Also die Welt ist im Wandel und dann sieht man und liest man, ich nehme jetzt mal mich oder meinen Dunstkreis und dann, oh Gott, hier, nehmen wir mal ein junges, gebrechliches Mädchen, eine junge Frau, die sowieso schon vielleicht irgendwie und gar nicht so stabil gerade im Leben ist und dann kriegt die das jetzt hier mit der AfD und dann findet die das scheiße und will dagegen was machen. Und
dann soll die auch noch wählen gehen und soll sich dann noch schlau machen, wer ist denn nun die richtige Partei.
Ja, dann geht die auf drei Demos noch in die Woche, dann kriegt die das mit, was gerade in den USA los ist, dann geht die aber auch noch auf eine Ukraine-Demo, weil das alles auch dort kacke ist. Ja. Dann, wie du sagst, dann ist nebenbei noch die Klimascheiße und dann will die auch da was machen, weil es ist natürlich auch ihre Zukunft und dann ist und man, das ist alles gut und schön, dass sich da Leute einsetzen.
Dann gibt es noch TikTok, was auch noch bedient werden will, wo die Bilder innerhalb von Sekunden und die Informationen durch die Brühe rauschen.
Und dann siehst du hier und liest da und alles, im Prinzip liest du ja immer nur Scheiße, also was Negatives, was dich triggert oder siehst was du auch erreichen willst, was dich aber auch triggert. Heißt, jemand hat schönere Schuhe, ein teureres Auto.
Die Bad News nehmen Überhand.
Naja. Ja, es ist schon...
Aber
ja.
Mit Good News kannst du keine... es geht ja natürlich auch in der... es geht natürlich um Klicks und um gelesen werden und so weiter. Ja, und da ist einfach das Gehirn auf dieses Negative immer mehr getriggert und als Positive.
Hat mir die Tage jemand Good erzählt, News. Es gibt irgendwie so ein... Kenne ich nicht, werde mich damit auch nicht befassen, aber es gibt wo so ein YouTuber... der angeblich in Anführungszeichen versucht, auf so linken Demos auch sich normal mit Leuten zu unterhalten. Und der ist wohl der Meinung, zumindest sieht man das wohl in seinen YouTube-Videos immer, dass das nicht geht. Da kann, bei den Linken kann niemand und will niemand einen normalen Diskurs führen. Mhm. Ich habe nur gesagt, so, also Person X weiß bestimmt, wenn sie es jetzt hört, wer gemeint ist. Ich habe dazu nur gesagt, ja, klingt für mich auch nach Drehbuch, denn weißt du warum? Stell dir vor, neuer großer YouTube-Kanal, Video Nummer 1. Okay, wir gehen heute mal auf eine linke Demo und gucken mal, ob da überhaupt jemand bereit ist, mit uns überhaupt normal zu sprechen. Und jetzt stell dir mal vor.
Bist du vorbeeinflusst.
Naja, also, nee, und jetzt stell dir mal vor, die erste Person unterhält sich einfach normal mit dir.
Siehste?
Das wäre doch so. Dann kannst du den YouTube-Kanal ja zumachen. Hm. Nein, es geht in dem ganzen. In der ganzen Geschichte, der ganze Sinn dieses Kanals beruht ja nur, also der wird, natürlich hat der bestimmt auch normal mit Leuten sich unterhalten können, aber darum geht's doch gar nicht. Der will doch gar nicht einen normalen Diskurs mit dem, es geht ja, also das, und das ist natürlich klar, dass, also ja, ist jetzt nur so ein Beispiel, aber natürlich sieht man auch quasi ganz viele solche Sachen im Internet und findet die dann natürlich auch kacke und auch wieder scheiße und weil, wie du sagst, natürlich, also deswegen so in Bezug auf mit Good News, man will ja nur das Schlechte einfangen und das Schlechte zeigen. Und dann
damit kannst du Klicks generieren und hast deine Hörerschaft, hältst bei Laune.
Mit allem, selbst diese ganzen, wo die Leute drüber lachen sollen, Compilations, so diese ganzen Fail-Compilations auf YouTube, guck, hier, die 100 krassesten Autounfälle. Ja, die Leute gucken sich,
aber das macht was unterbewusst mit dir.
Aber nicht, immer. Es gibt keine Compilation mit den, die 100 schönsten Linksabbiegemanöver. Ja. So, das wird das sich doch nicht mehr. Och, der ist aber schön abgebogen gerade. Hast du es gesehen?
Die längste grüne Welle der Welt.
Ja, das würde sich niemand angucken.
Einfach wieder bei Murphy's Law.
Da sind, oh, guck mal, das nächste Video ist auch geil. 100 Schiffe, die ganz normal über den Atlantik fahren, ohne
zu kollidieren.
Ohne, richtig geil. Komm, dann gucken wir uns jetzt. Nein, das gibt's natürlich. Es gibt nur so eine Videos, die
ja, klar.
50 wildesten Flugzeugabstürze ja. und die gefährlichsten
Sensationslandungen.
Und
guck dir doch die Leute an, wenn es irgendwo gekracht hat, Blaulicht ist.
Ja.
Ja, da stehen sie dann alle und gaffen.
Das ist schon verrückt.
Aber das ist halt auch das menschliche Gehirn, was darauf halt geeicht ist, ne?
Ja, es ist, und da führt dann eins zum anderen. Und gerade dann dieses Unfall, mal ein bisschen gaffen und dann führt eins zum anderen. Kenne ich auch wieder von meiner Mama und sowas. Oh, habe ich vorhin gehört in Nachrichten, die hört gerne und viel Radio, wenn die in der Küche ist, da ist Radio an, habe ich vorhin gehört in Nachrichten. Da war ich unten schon wieder, muss irgendwo Unfall schon wieder auf. Fahrt ja vorsichtig.
Also, das kracht ja permanent.
Ja, klar.
Man kann ja gar nicht mehr vor die Tür gehen.
Genau. Und da kommt dann, wie du sagst, da kommt dann eins zum anderen. Oh, ich habe vorhin gehört, da haben sie wohl, da ist wohl irgendjemand beim Joggen, haben sie wohl, ist wohl eine Frau gekidnappt worden oder sowas. Also geht ja nicht raus, joggen. Oder so. Naja, klingt das jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber so ist das. Also
na, auch die Nummer mit den Kindesmissbräuchen und den Kindermorden. Ja, das Helikoptereltern, weißt du, was ich meine, ne?
Ja, klar.
Und die gab es schon immer, die gab es auch zu DDR-Zeiten, aber es wurde nie so kommuniziert. Und ich hatte eine freie Kindheit, ich bin draußen rumgerannt, da gab es auch Kindermorde und Vergewaltigungen, so wie heute auch. Aber heute gibt es halt die Helikoptereltern, die ihre Kinder mit den SUVs zur Schule fahren, weil sie Angst haben, dass sie weggefangen werden. Aber die tatsächlich die Angst zu haben, dass das wirklich passiert, ist so verschwindend gering, was sie dann aber im Gegenzug mit den Kindern anstellen. Ja, ihre Freiheit einschränken, das ist viel, viel schlimmer.
Da gibt es leider sehr, sehr viele erschreckende Beispiele. So, Erik, wir müssen mal kurz irgendwie,
Wie viel haben wir denn jetzt schon? Eine Stunde schon weg?
Stunde 11.
Ach, hei.
Also wir müssen irgendwie, ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt.
Auf Amazon Prime kommt doch dann die zweite.
Wir können auch, pass auf, ich habe natürlich, ich weiß nur noch nicht so ganz, wie machen wir das jetzt? Und zwar machen wir das ganz eiskalt. Da würde ich einfach ganz spontan sagen, das war jetzt auch, wie ich das mit dem lieben Dennis schon so öfter gemacht habe, dass wir jetzt einfach zwei Folgen aufnehmen. Das heißt, wir quatschen einfach weiter und für euch gibt es das dann nächste Woche zu hören. Für euch alle da draußen. Dann verabschieden wir uns jetzt hier einfach an der Stelle, ganz eiskalt. Ich sage dir erstmal ganz spontan Danke fürs hier sein, fürs Kundtun deiner Informationen, deines Wissens. Und allgemein danke, dass du hier bist, hier warst und weiter hier sein wirst. Und und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Machen wir so, hä? Und dann würde ich ganz einfach sagen, dass auch so ein paar Sachen, die ich noch vorbereitet habe, zum Beispiel wissen ja nun viele, dass es bei mir auch immer mal Geschenke gibt und so weiter, dann machen wir das jetzt einfach in Folge 2, sprich dann in Folge 88 ist das dann, die es nächste Woche zu hören gibt. Und dann beenden wir das jetzt hier. Und dann, liebe Hörerschaft, wie du vorhin so schön gesagt hast, fühlt euch wie immer auf eine x-beliebige Stelle geküsst, die ihr euch selbst aussuchen dürft. Das war's. Wir hören uns nächste Woche.
Macht's gut, Freunde.
Dankeschön. Bis dahin.
Tschüss. Ciao.
Obdachlos und trotzdem sexy.